Moin moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
Hey, so gut, dass du hier bist. Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die da heißt Gott, Sex, du und ich. Und es ist eigentlich relativ simpel und aufgeräumt. Ohne Gott gäbe es keinen Sex, ohne Sex gäbe es dich nicht und mich nicht. Also du merkst, es ist alles irgendwie ineinander verwandt. Wir werden die nächsten Wochen reden über Beziehung, Beziehungsfähigkeit, Freundschaften, Dating, Umgang mit Sex vor der Ehe, in der Ehe. Wir reden über den Wert von Familie. Und bitte, bitte tu dir einen ganz wichtigen Gefallen die nächsten Wochen. Und zwar sag bitte nicht, ich habe ja noch keine Freundin, deswegen ist dieses oder jedes Thema für mich ja gerade nicht dran. Oder ich bin ja nicht verheiratet oder ich habe noch keine Kinder oder meine Kinder sind schon wieder aus dem Haus. Deswegen ist dieses Thema für mich nicht dran. Also komme ich nicht oder gucke ich nicht oder wie auch immer. Weil stell dir mal vor, du wärst in einem Flugzeug, ja, und das Flugzeug geht so auf die Startbahn und du spürst, wie die G-Kräfte dich in den Sitz drücken, während dieses Flugzeug so beschleunigt. Und dann meldet sich der Kapitän und sagt, herzlich willkommen auf diesem Flug. Mein Kollege Meier versucht gerade noch im Handbuch die richtige Seite zu finden, um rauszufinden, wie man dieses Flugzeug fliegt. Ja, deine Pumpe würde ziemlich nach oben gehen, meine auch. Wir sind uns ja alle gewöhnt, dass man, bevor man einen Beruf ausübt, man sich damit beschäftigt, wie man ihn ausübt. Also wir haben uns alle angewöhnt, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, bevor wir das erstmal in der Situation sind, wo wir sie können, sollen, tun. Deutsch, schwierig. Ja? Also mit anderen Worten, die beste Position, sich darüber Gedanken zu machen, warten bis zur Ehe, ja, nein, Sex und so weiter, ist, wenn die Hormone noch nicht kicken, wie blöd. Ja? Oder das ist wahrscheinlich besser, du machst dir Gedanken über Ehe und durchziehen und nicht davonlaufen, bevor du das erste Mal in der Krise bist und davonlaufen willst, weil du keinen Bock mehr hast. Also du merkst, ich lade dich ein, sei Teil von den nächsten Wochen. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, großartig, dann bitte, dann komm erst recht. Ja, weil da kannst du während der Predigt dir ganz viele neue Argumente überlegen, warum du recht hast und ich nicht. Und sie mir anschließend schreiben und dann können wir austauschen und voneinander lernen. Also ich lade dich ein, sei die nächsten Wochen am Start, egal wie du die Dinge siehst, und sei Teil einer Learning Community, weil um das geht's. Wir sind alle Jünger von Jesus. Wir haben uns alle entschieden, Jesus nachzufolgen in unserem Alltag und wir wollen lernen und rausfinden, wie wir das 2024 auf die Kette kriegen, egal ob in Hamburg, in Lübeck, in der Microchurch oder hier im Saal. Lass uns beten, dass Gott die nächsten Wochen so richtig gut zu uns reden darf. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du für uns bist. Ich danke dir, dass du beziehungsfähig bist. Und Jesus, wir möchten von dir lernen. Wir möchten dir nachfolgen. Wir möchten dich in deinem Charakter widerspiegeln mit allem, was wir sind und allem, was uns ausmacht. Und Vater, ich bitte dich für die nächsten Wochen, dass wir deine Jünger sein dürfen. Dass du uns sprechen kannst, zu jeder einzelnen Person, egal wo sie gerade ist in ihrem Leben, egal ob es gerade gut läuft in Beziehung oder ob gerade maximale Enttäuschung da ist. Jesus, du kennst jede einzelne Person und du sprichst zu jeder einzelnen Person eine eigene, klare, liebevolle Predigt. Und um das bitten wir dich, dass du zu uns, dass du zu mir sprechen kannst, in deinem kraftvollen, heiligen guten Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Yes. Also wir machen uns auf die Frage oder wir machen uns damit, wir machen uns auf die Suche, die Reise. Danke, Tina. Ich glaube, ich brauche dich heute, die ganze Predigt. Ich muss mir helfen. Ey. Heute ist mein Deutsch ganz komisch. Ich weiß auch nicht, warum. Also wir machen uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise, wie wir Beziehung leben können. Und wir starten mal direkt mit einer spannenden Zwischenfazit von Gott selber. Der hat nämlich gerade den ersten Menschen kreiert. Schaut ihn an. Sein Name ist Adam. Ist eigentlich kein Name, das heißt einfach Mensch. Also der erste Mensch hieß einfach Mensch. Und dann, als der zweite kam, musste man sich mit Namen auseinandersetzen. Am Anfang gab es nur ein, der hieß einfach Mensch, Adam. Gott schaut ihn an und er sagt Folgendes: Es ist nicht gut. Ja, jede Frau denkt, super, das denke ich auch über die Männer manchmal, ja. Es ist nicht gut, dass dieser Adam alleine ist. Okay, das ist Gottes Zwischenfazit. Er hat die letzten Tage alle möglichen tollen Dinge kreiert, Fische, Bäume, und immer am Abend hat er gesagt, habe ich großartig gemacht. Aber als der Adam da vor ihm steht, guckt er sich das an und sagt, na, irgendwas fehlt noch, irgendwas ist nicht gut. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn nicht gut an diesem Adam? Und jetzt heißt es Folgendes in 1. Mose 1, Vers 26, da ist ein ganz wichtiges Detail in den folgenden Versen. Vielleicht können wir das mal einblenden. 1. Mose, yes. Achtung, da sprach Gott, wir, können wir das mal sagen? Wir wollen den Menschen machen nach unserem, können wir mal unserem? Sehr gut, nach unserem Bild, das ähnlich sind, die uns ähnlich sind. Entschuldigung, nächste Folie. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, und er schuf sie als Mann und Frau. Okay, die Bibel ist nie zufällig, sondern alles, was da steht und wie Gott die Dinge dann benennt, hat immer einen Grund. Das ist mit der einzige Ort in der ganzen Bibel, in der Gott von sich in Mehrzahl spricht. Fast überall sonst in der Bibel spricht Gott von ich. Ich, der Herr, spricht ABC. Aber hier spricht Gott im Plural, im Mehrzahl. Er sagt uns, lass uns den Menschen schaffen, der uns ähnlich ist. Also offensichtlich, wenn es um diese Ebenbildlichkeit geht, also um eine Gottesähnlichkeit, Gott kreiert jetzt etwas, was ihm ähnlich ist, was darüber hinausgeht, was er davor kreiert hat. Hier scheint ein Faktor ganz wichtig zu sein. Und das ist die Beziehung, die Unterschiedlichkeit. Gott kreiert zwei unterschiedliche Menschen, Mann und Frau, und sie sind unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit erfordert gegenseitige Ergänzung, erfordert gegenseitiges Dienen, füreinander Dasein. Und die Ebenbildlichkeit unseres Daseins beginnt mit Gott, der schon immer in Beziehung lebt. Gott ist kein einsames Wesen, kein alter Mann auf einer Wolke, er ist eine Beziehung. Ein Vater, ein Sohn, ein Heiliger Geist, eine Dreieinigkeit, und sie sind eins, das betonen wir immer wieder in der Bibel, und es ist so wichtig zu verstehen. Wenn wir von Beziehung reden, von Freundschaft, von Freunde im gleichen Geschlecht, unterschiedliches Geschlecht, Dating und so weiter, es ist so wichtig, dass wir immer wieder dort anfangen, wo wir herkommen, nämlich Gott selbst ist ein Beziehungswesen. Gott selbst ist Gemeinschaft. Und er kreiert den Menschen für Beziehung. Beziehung mit ihm, Beziehung zu sich selber und eine gesunde, erfüllende Beziehung mit Menschen um uns herum. Familie, Eltern, Partnerin, Partner und so weiter und so fort. Ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Augen alles anschauen können, außer sich selbst in die Augen schauen zu können? Du kannst deine Hände bewundern, du kannst deine Füße bewundern, aber hätten wir keine Selfie-Kamera, hätten wir keinen Spiegel, dann wüssten wir könnten uns selbst nicht in die Augen schauen. Wir können unserem Gegenüber in die Augen schauen, wir können freundlich lächeln, wir können jemand anderen bewundern, aber wir können uns selbst nicht in die Augen schauen. Also offensichtlich hat Gott den Menschen kreiert, dass er ein Gegenüber sucht, dass er jemand sieht und gleichzeitig von diesem Gegenüber gesehen wird. Und mit gesehen meine ich nicht so, ach, Tante Gerda, hallo, sondern gesehen ist etwas, was tief in die Seele geht. Wirklich gesehen werden ist, wenn einem jemand in die Augen schaut und man merkt, hier sieht mich jemand. Ein tiefer Blick einer anderen Person, der in deine Seele schaut, der in dir ins Herz schaut. Das berührt uns. Nach dessen sehnen wir uns, nach diesem Gesehenwerden. Hier geht es nicht mehr um den äußerlichen Körper, die äußerlichen Eigenschaften. Hier geht es um ein Gesehenwerden eines inneren Kerns. Und Gott hat uns so designt. Und interessant hat Gott uns so designt, dass wir uns selbst nicht anschauen können. Wir schauen unser Gegenüber. Offensichtlich schaut der natürliche Mensch in seiner Ursprünglichkeit von sich weg hin zu Gott und hin zu den anderen. Und genau deswegen war Einheit bis zum Fall der Menschheit so einfach, weil jeder auf den anderen geschaut hat, nicht auf sich selbst. Bis es zum großen Bruch kam zwischen Adam, Eva und dem lebendigen Gott. Gott ist Liebe und Liebe setzt Freiwilligkeit voraus. Liebe setzt Freiwilligkeit voraus. Sie zwingt nicht jemand zu einer Beziehung. Und deswegen baut Gott so eine Eingangs- oder Ausgangstür ein, den ersten zwei Menschen, und sagt, ihr könnt Ja sagen zu dieser Gemeinschaft oder ihr könnt Nein sagen. Und Adam und Eva sagen Nein, wir wollen es selbst probieren. Nicht Gott ist im Zentrum unseres Lebens, sondern wir sind im Zentrum. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen die Position, die Gott innehat. Und es kommt zum Bruch. Gott zieht sich zurück aufgrund dieser Entscheidung. Und kaum ist Gott nicht mehr bei Adam und Eva, kaum sind sie nicht mehr in dieser Gegenwart der vollkommenen Liebe eingetaucht, passieren zwei interessante Dinge. Das erste, was passiert direkt nach dieser Entscheidung, zum ersten Mal merken sie, huch, wir sind nackt. Und nicht nur im Sinne von, wir sind nackt, sondern plötzlich heißt es, sie schämten sich. Zum ersten Mal schauen sie auf sich selbst. Offensichtlich hat sich irgendwas ausgetauscht. Der Blick auf Gott, der Blick auf die Herrlichkeit, auf den König ist weg und die Augen fragen plötzlich, was ist mit mir? Was denken die Leute über mich? Plötzlich ist da Scham. Plötzlich ist die Frage nach einer Bewertung im Raum, die es davor nicht gab. Plötzlich ist da eine Option im Raum, darüber nachzudenken und in Frage zu stellen, ob man denn gesehen ist, ob man denn schön genug ist und ob man geschützt ist. Diese Frage gab es davor nicht. Wie ein kleines Kind, was sich nicht schämt, vor seinen eigenen Eltern nackt zu sein. Es hat dieses Vertrauensverlust noch nicht erlebt. Und deswegen ist es völlig entspannt. Scham ist ein Infragestellen des eigenen Werts. Scham ist die Frage, bin ich genug? Und die Frage ist das Problem. In dem Moment, wo die Frage da ist, ist die Bewertung da. Und wenn die Bewertung da ist, ist der Vergleich da. Und plötzlich vergleichen sich Adam und Eva. Ja, Gott sucht Adam und Eva und sie verstecken sich vor Gott. Es ist ihnen plötzlich unangenehm. Sie können ihm plötzlich nicht mehr in die Augen schauen. Sie verstecken sich. Und Gott stellt sie zur Rede und sagt, warum habt ihr von dieser Frucht gegessen? Und jetzt schaut mal, wie der Sündenfall so richtig kickt. Was sagt der Adam? Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir diesen Apfel oder was auch immer die Frucht genau war, gegeben. Und Eva sagt, die Schlange war's. Mit anderen Worten, von jetzt auf gleich ist der Mensch in einer Ausrede. Nicht ich bin verantwortlich, sondern meine Partnerin ist schuld, dass es unserer Ehe nicht gut geht. Mein Gegenüber ist nicht gut genug. Gott, du hast einen Fehler gemacht. Also wir sehen hier Scham und wir sehen hier Egoismus und wir sehen hier eine Abhängigkeit. Plötzlich ist jemand anders schuld, ob es dir gut geht oder nicht. Kennst du das? Plötzlich sind andere schuld und wir sehen, wie innerhalb von Minuten hier etwas kaputt gegangen ist. Eine Beziehungsfähigkeit, die beeinträchtigt ist, die nicht mehr ganz ist. Und wenige Kapitel später sagt Gott nachdenklich, der Herr sah, wie viel Unheil die Menschen überall auf der Erde anrichten. Bei all ihrem Denken und Planen kam stets Böses heraus und er bereute, dass er sie gemacht hat und ihnen die Erde anvertraut hat. Zwischenfazit. Gott bereut es, tat ihm leid. Er sieht, wie der Mensch sich quält. Er sieht, wie der Mensch beeinträchtigt ist, seitdem er nicht mehr in dieser Ganzheit ist von Gott. Indem er nicht mehr in dieser Wolke ist, der Vollständigkeit, ja. Und wir haben hier so drei unterschiedliche Gläser und wir sehen so, das eine Glas, ja, das ist so fast leer, ja, das eine, ja gut, hier kannst du jetzt Optimisten und Pessimisten unterscheiden, ja, und dann haben wir noch das Glas, was eher voll ist, halb leer. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, ja, wir haben manchmal so einen vollen Selbstwert, ja, jetzt vorhin euer Applaus war großartig, ja, aber wir wissen auch, manchmal gibt es Momente, manchmal gibt es Abschnitte in unserem Leben, wo wir uns so wertlos finden. Oder wo wir anfangen, uns zu vergleichen. Und kein Mensch ist mehr ganz. Jeder kennt, dass unsere Seele, unser Selbstwert, unsere Identität wie so Löcher hat. Und wir können sie versuchen, immer wieder zu füllen, aber es fließt immer irgendwie wieder ab. Und wir brauchen Bestätigung, wir brauchen Annahme, wir brauchen Applaus, wir brauchen was auch immer. Und wir werden gleich schauen, was wir alles für lustige Strategien uns ausdenken im Alltag, wie wir versuchen, unseren Selbstwert oben zu halten. Das Schöne ist, viele tausend Jahre später sitzt Jesus mit seinen 12 Freunden an einem ganz besonderen Abend zusammen. Und er betet nicht nur für seine Freunde, er betet auch für dich und mich. Das kannst du nachlesen in Johannes 17, da sagt Jesus Folgendes. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Okay, haben wir schon mal länger drüber gepredigt, der eine oder andere erinnert sich. Komische Worte, nochmal lesen. Ich bete darum, sagt Jesus, dass sie alle eins sind. Er spricht hier mit seinem Papa, mit seinem himmlischen Vater. Und er sagt, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Mit anderen Worten, Jesus hat für deine Beziehungsfähigkeit gebetet. Jesus hat für dich gebetet, dass du in deinen Beziehungen zu Gott, zu dir selber und zu deinen Mitmenschen wieder erleben darfst, dass du wirklich eins bist mit einer anderen Person, dass du eins bist mit Gott. Und dieses Einssein bedeutet, du bist so verschlungen mit Gott, dass Gott in dir ist, bei dir ist und du gleichzeitig bei ihm bist. Und Jesus sagt, so wie ich und mein Papa unzertrennlich sind, obwohl ich als Mensch auf dieser Erde lebe, während er als himmlischer Gott über mir ist. Er umgibt mich und ich bin in ihm und aus dieser Gegenwart bin ich beziehungsfähig. Jesus hat gesagt, alles, was ich tue, alles, was ich sage, alles, was ich ertrage, und Jesus hat viel Müll durchmachen müssen in diesen Jahren, in denen er als Mensch hier gelebt hat. Er wurde angefeindet, er wurde verleugnet, er wurde bespuckt, er wurde in Frage gestellt, er wurde verlassen, er wurde verarscht. Aber in all dem hat Gott seine Liebe behalten, hat Jesus seine Liebe behalten. Warum? Weil er in seinem Vater, in dieser Gegenwart blieb. Wir haben hier einen Schokobrunnen. Dieses Mal waren wir schlau genug, ihn nicht anzumachen. Warum? Wir hatten schon mal eine Predigt über einen Schokobrunnen. Alle haben geschwärmt von dieser Predigt. Als ich gefragt habe, was hat denn der Schokobrunnen bedeutet, haben die Leute gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern. Es war so lecker. Mein Gehirn war ausgeschaltet. Ich habe nur noch über diese Schokolade nachgedacht. Deswegen das mal nicht an. Es riecht nicht und du kannst dich auf die Bedeutung konzentrieren. Bist du ready? Okay. Also, ich liebe dieses Bild, weil es so einfach illustriert. Meine Qualität oder die Qualität meiner Beziehung zu meinem himmlischen Gott ist wie diese Quelle der Schokolade. Und sie fließt auf meine Beziehung zu mir selber. Also die Qualität meiner Beziehung zu Gott beeinflusst die Qualität meiner Beziehung zu mir selber, mein Selbstbild, meine Selbstannahme, meine Selbstakzeptanz. Das wiederum macht mich beziehungsfähiger im Umgang mit meinen Liebsten, meine Ehepartnerin, mein Ehepartner, Datingphase und so weiter. Und es hat Einfluss auf alle anderen Beziehungen, in denen ich unterwegs bin. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir sagen, meine Beziehung oder die Qualität meiner Beziehung zu Gott, dann ist das nicht die gleiche Frage, wie lange bist du schon Christ? Kennst du das manchmal so unter Christen, dass so wie so ein Battle da ist? Ja, man redet so über, ja, wie geht's dir in deiner Beziehung mit Gott? Und dann sagen die Leute, ja, ich bin schon mega lange Christ. Ich bin mir christlich aufgewachsen. Ja, ich kann sogar noch sagen, ich bin Bibelschulkind. Das ist so Adelstatus. Nein, Spaß. Also wir haben manchmal die interessante Tendenz, dass wir die Qualität unserer Gottesbeziehung daran festmachen, wie lange wir schon Gott kennen. Was nicht wirklich Sinn macht. Wenn du mich fragst, hey, wie geht's dir und deiner Frau Tina zurzeit so in der Ehe und ich sage, wir sind seit 22 Jahren verheiratet. Ja? Oder manchmal bashen wir, wie viel Bibelwissen wir haben. Das ist super, Bibelwissen ist mega wichtig. Aber auch das muss nicht bedeuten, dass es dir zurzeit mit Gott gut geht. Ja, wenn du fragst, hey, wie geht's dir und Tina in deiner Ehe? Und ich sage, wir haben schon 7 Ehebücher gelesen. Wir sind Experten im Bereich Eheberatung. Und dann sagst du, aber wie geht's euch wirklich? Und es ist so wichtig, weil eine Beziehung ist eine Beziehung. Und es gibt Phasen, in denen wir vielleicht es einfach haben, mit Gott unterwegs zu sein. Indem wir uns ihm nahe fühlen und ihm das Herz offen ist und wir empfangen Signale seines Redens auf unterschiedliche Art und Weise. Und es gibt Seasons, wo sich das nicht so anfühlt. Es gibt Seasons, wo unsere eigenen Fehler, unsere eigene Scham, unsere eigene Gleichgültigkeit oder manchmal einfach nur der Scheiß-Egoismus uns wieder trennt und eine Distanz aufbaut. Und wenn wir von Beziehungsqualität reden, dann meine ich nicht, wie lange bist du Christ, was weißt du über Gott und wie viele Bibelverse hast du auswendig gelernt, sondern die Frage ist, hast du einen lebendigen Austausch, eine lebendige Beziehung und Begegnung mit Gott in deinem Alltag? Wenn du die hast und suchst und pflegst, bist du an dieser Schokoladenquelle deiner Beziehungsfähigkeit. Wenn du sie vernachlässigst, nicht in Fokus stellst, andere Dinge wichtiger nimmst, die Arbeit priorisierst, die Freunde priorisierst, alles auf der Hilfe suchen nach Bestätigung, dann ist innerlich trotzdem was leer. Es gibt etwas, was nur Gott füllen kann in deinem Leben. Es gibt einen Kern, den niemand anders füllen kann, außer Gott selbst. Und wenn das gefüllt ist, bist du ganz anders aufgestellt für zukünftige Beziehungen, Dating, Ehe und so weiter und so fort. Wenn immer ich mein Glück davon abhängig mache, ob meine Frau so ist, wie ich es gerne hätte, bin ich schon auf einer ganz blöden Kurs abgebogen. Beziehungsfähigkeit kommt aus einer Begegnung mit Gott. Ich möchte mit euch einen Mann anschauen, der von außen gesehen keinen Grund hatte, sich selbst nicht zu mögen. Lass uns mal schauen, was die Bibel über diesen Mann beschreibt. In 1. Samuel 9, 1 bis 2, da lesen wir Folgendes. Im Gebiet des Stammes Benjamin lebte ein wohlhabender und angesehener Mann namens Kisch Loren. Nein, Spaß. Sein Vater hieß Abiel und seine weiteren Vorfahren waren Zeror und Bechorat und der Benjamite Afiach. Das ist im jüdischen Kontext immer wichtig, weil das sind alles so zusätzliche bekannte Namen wahrscheinlich für die gewesen, wo man dachte, oh, der aus dem Hause, wow, okay. So, jetzt heißt es weiter, Kisch Loren hatte einen Sohn mit Namen Saul. Sag mal, hallo Saul. So, Saul war ein stattlicher, junger Mann. Unter allen Israeliten gab es keinen, der so schön war wie er. Weiter. Auch war er ein Kopf größer als alle anderen Israeliten. Wow, du denkst, hey, dieser Mann wurde von der Gunst des Lebens förmlich auf die Stirn geküsst, oder? Aus gutem Hause, stattlich gebaut, wohlhabende Eltern, alles perfekt. Der schönste von allen. Dich gab es ja damals noch nicht. Ich weiß. Ne? So, und jetzt schau mal, was dieser Mann, der hier gerade als erster König von Israel eingesetzt werden soll, über sich selber denkt, als der Prophet Samuel ihm beibringt, you are the chosen frozen. Du siehst nicht nur wahnsinnig gut aus, bist ein Kopf größer als alle anderen, sondern der Herrscher der Herrscher hat dich von allen auserlesen, der erste König von Israel zu sein. Da würdest du doch eigentlich ausrasten und denkst, hey, also jetzt bin ich direkt nochmal geküsst worden von der Gunst des Lebens. Aber schaut mal, was in dem Mann für eine Unsicherheit steckt. Es heißt hier, Saul erwiderte, wie kommst du darauf? Ich gehöre doch zu Benjamin, einem der kleinsten Stämme Israels. Und meine Sippe ist die unbedeutendste im ganzen Stamm. Also von außen gut aussehend, erfolgreich, aus bestem Hause. Selbst Gott sagt, du musst der erste König von Israel sein. Aber sein Selbstwert, sein Selbstbild ist 180 Grad andersrum. Glas nicht voll, sondern Glas fast ganz leer. Ja, und er soll dann gekrönt werden. Also erst hat der Prophet ihm das nur so prophezeit, dass er König wird. Dann wurde vor dem ganzen Volk nochmal gelost. Das war damals so eine Bestätigung. Und sie haben gelost, erst Stamm Benjamin, dann die und die Sippe, dann das und das Haus, der und der Vater und dann alle Söhne und wieder gelost. Und irgendwann stand da auf dem Zettel tatsächlich Saul. Nochmal vom Leben geküsst, ja, nochmal eine Bestätigung. Du bist der Ein und Alles, der Beste aller Besten. Und wo ist Saul in der Zeit? Das heißt hier Folgendes, da fragen sie den Herrn, ist der Mann überhaupt hierher gekommen? Also sie haben hier einen König gelost und dann ist der König nicht da. Ist natürlich blöd, ja. Der Herr antwortete, ja, er ist da, aber er hat sich bei der Ausrüstung, oder man kann das Wort auch übersetzen mit Rüstung oder Tross oder Waffen, versteckt. Also das ganze Volk ist zusammengekommen. Er selber kommt aus einem wohlhabenden Hause und damals hatten nur die wohlhabenden Häuser hatten sowas wie Equipment oder Waffen oder eigene Koffer oder was auch immer man damals hatte. Also das gemeine Volk, das kam einfach so mit den Flipflops und dem einen Kleidungsstück, was man hatte. Ja? Also ist interessant, hier steckt eine interessante Metapher hin. Saul hat die Tendenz, sich hinter seinem Hab und Gut, hinter seiner Besonderheit, hinter der Rüstung zu verstecken. Er ist unsicher und er versucht, diese Unsicherheit zu verstecken mit Status, mit dem Rang seiner Familie. Vielleicht auch kein Zufall, dass als dann dieser kleine, freche Hirtensohn namens David eines Tages vor ihm stand, nachdem er König war, um Goliath zu besiegen wollen, dass er was sagt zu diesem frechen, jungen Hirten? Er sagt, zieh meine Rüstung an. Saul sagt, geh, du kannst ja jetzt nicht so dich Goliath gegenüberstellen. Ich meine, da nimmt dich doch keiner ernst. Also er überredet David, seine Rüstung anzuziehen, die prunkvolle Rüstung des Königs, um ihn so ein bisschen aufzupolieren. Und ich liebe diesen Abschnitt, was sagt David? Wir haben schon ein paar Mal gelesen in dieser Kirche. David macht so ein paar Meter in dieser Rüstung und sagt, nee, sorry, das bin ich nicht. Und er zieht alles wieder aus und er nimmt seine Schleuder und er nimmt seinen Hirtenstab und er sucht sich Steine und er sagt, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass nur eine Sache wirklich zählt, nämlich, dass Gott hinter mir steht. Und er stellt sich vor diesen Goliath, der 1000 Köpfe größer ist und er besiegt ihn mit einem einzigen Schlag. Also wir sehen einen gewaltigen Kontrast zwischen dem König Saul, dem ersten König Israels und seinem Nachfolger namens David. Und wir sehen, wie der Status und was du hast und was du bist und was andere über dich denken und wie du aussiehst, alles nicht final darüber bestimmt, ob du dich innerlich wirklich magst, ob du dich wertvoll fühlst oder nicht. Und du kannst ganz viele Berühmtheiten und Zitate googeln, du findest immer den gleichen Tenor. Es gibt Menschen, die haben den größten Erfolg der Welt und sind komplett gefangen in diesem Versuch, sich selber Wert zu geben. David wird immer beliebter, er wird Heerführer von Israel. Er ist eigentlich der beste Mitarbeiter des Königs Saul. Eigentlich hat er allen Grund, Fan von ihm zu sein. Er kann eigentlich froh sein, dass er ihn hat. Er muss selber nicht mehr raus ins Kriegsfeld, sondern David managt alles und er kommt ständig zurück. Aber Folgendes passiert, 1. Samuel 18, 7 bis 9, da heißt es Folgendes. Und während die Frauen tanzten, sangen sie immer wieder, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10 mal 1000. Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht. Er wurde sehr zornig und dachte, David trauen sie zu, dass er 10.000 erschlägt, aber bei mir reicht es nur für 1.000. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Von da an blickte Saul, Achtung, voller Argwohn auf David. Was passiert hier? Saul ist unsicher. Saul zweifelt an seinem Wert. Und obwohl er auch Applaus bekommt, kommt er nicht damit klar, dass jemand anders vermeintlich mehr Applaus bekommt. Und es heißt, er bekommt einen argwöhnischen Blick. Er sieht David plötzlich nicht mehr als ein Freund, nicht mehr als ein Partner, nicht mehr als ein bester Mitarbeiter. Er sieht ihn plötzlich als Konkurrenz. Und für die, die die Geschichte kennen, wissen, aus dieser Freundschaft, aus dieser Partnerschaft wird eine Feindschaft. Saul verbringt die nächsten Jahre damit, diesen Mann David zu hassen, immer wieder versuchen zu verfolgen, zu versuchen zu töten. Während David demütig bleibt, die Hilfe bei Gott sucht, die Gemeinschaft bei Gott sucht, ist Saul immer krankhafter und kommt nicht damit klar und ist eifersüchtig und es zerfrisst seinen Charakter. Es zerfrisst seine Beziehungsfähigkeit und es macht ihn abhängig. Saul, seine Zeit, in der Gott von ihm überzeugt war, war sehr, sehr kurz. Saul machte direkt zu Beginn seiner Herrschaft direkt zweimal den gleichen Fehler, dass er nicht 100% Gott gehorchte. Samuel gab ihm genaue Anweisungen, wie er sich zu verhalten hatte im Krieg, wie er die Schlacht zu teilen hatte und so weiter und so fort, ob er ein Opfer selber bringen darf oder ob er warten muss auf den Propheten. Und Saul knickt zweimal ein. Und wenn du das nachliest, wirst du sehen, in beiden Fällen ist ein Problem in Saul seinem Leben. Und das ist Menschenfurcht. Es ist die Furcht vor der Meinung anderer Menschen. Er hat Angst, dass die Soldaten ihn nicht respektieren. Er hat Angst, dass seine Soldaten, über die er eigentlich herrschen darf als König, er hat Angst vor ihrer Meinung. Und diese Menschenfurcht führt dazu, dass er Gott nicht 100% gehorcht. Weil der Applaus der Menschen für ihn eine Abhängigkeit ist. Er ist süchtig nach dem Applaus der Menschen. Und das schränkt seine Nachfolge Gott gegenüber ein. Und er fällt als der erste König aus der Gunst Gottes. Sören Kierkegaard, Philosoph und Theologe, hat Folgendes gesagt: Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang aller Unzufriedenheit. Nochmal, Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang aller Unzufriedenheit. Der Moment, als Adam und Eva das erste Mal verglichen haben, begann der Anfang des Problems. Und ich glaube, wir alle kennen das, ja, wenn man hier diese Gläser anschaut, wir alle haben Strategien in unseren Beziehungen, wie wir versuchen, dem anderen Wert zu klauen. Ja, vielleicht redest du über eine andere Person schlecht. Ja, vielleicht machst du übertriebene Komplimente und sagst, oh, du bist so toll, mit der Hoffnung, dass du von seiner Nähe oder ihrer Nähe ganz viel Wert abbekommst. Ja? Du fühlst dich vielleicht einem Menschen hingezogen, aber eigentlich auf eine ungesunde Art und Weise. Du brauchst ihre Bestätigung. Du brauchst seinen Applaus. Und ich glaube, wir alle haben destruktive Verhaltensmuster in unseren Beziehungen, mit denen wir versuchen, unseren Selbstwert vermeintlich zu optimieren. Es kann sein, andere zu herabzusetzen. Es kann sein übermäßiges Selbstlob oder übermäßiges Lob einer anderen Person. Eine Falle, die ich mega gut kenne, ist Perfektionismus. Ja, ich bin, was ich kann. Jemand anders sagt, ich bin, was ich habe. Materieller Status, Suchtverhalten, Vergleich mit anderen. Ich bin, wen ich kenne. Ich bin, zu welcher Clique oder Community ich dazugehöre. All diese Strategien, all diese falschen Definitionen, sie machen dich nie ganz. Du bist nie voll, du bist nie ganz. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang aller Unzufriedenheit. Und jetzt möchte ich mit euch einen Vers lesen in 2. Korinther. Der ist ein bisschen länger, aber er ist unglaublich kraftvoll. Und lass uns, wenn wir diesen Vers beten, ihn gleichzeitig in unserem Herzen beten. Also lass uns lesen und beten in unserem Herzen. Seid ihr ready? 2. Korinther. Deshalb haben wir aufgehört, sag mal aufgehört. Sehr gut. Andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, Gemeinschaft hat, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, mit sich versöhnt hat. Und er hat uns in den Dienst dieser Versöhnung gestellt. Denn Gott war in Christus. Achtung, denn Gott war in Christus. Der Vater ist im Sohn. Und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht länger an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. So sind wir Botschafter von Christus und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Wow. Der Sohn ist im Vater. Und diese Liebe ist so vollkommen, dass der Sohn sich immer wieder versöhnen lässt. Was ist versöhnen? Die Sohnschaft annehmen. Die Tochterschaft annehmen. Sich versöhnen lassen von Gott bedeutet, ich stelle mich in seine Gegenwart und ich mache mir einmal mehr bewusst und ich lasse mir einmal mehr zusprechen. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und ich bin so wertvoll, dass er sein eigenes Blut, seinen eigenen Sohn hingibt, um mich zurückzuerobern. Versöhnung ist nicht nur ein einmaliger Moment, wenn wir Gottes Vergebung in unserem Leben ansprechen und annehmen, sondern Versöhnung ist ein hoffentlich täglicher, stündlicher Reinigungsvorgang in der Gegenwart des Vaters, in seinem Haus, sagst du, hier bin ich ganz. In diesem inneren Haus, in dieser inneren geistlichen Welt, in seinem Reich bin ich vollkommen geliebt, bin ich voll, bin ich ganz. Ich muss nichts mehr tun, ich kann nichts mehr tun, um mir Wert zu nehmen oder zu geben. Kein Applaus dieser Welt, keine Buhrufe dieser Welt können irgendetwas ändern an meinem Wert. Wollen wir das mal ganz kurz zusammen ausprobieren? Darf ich euch einladen? Wir haben hier einen 50-Euro-Schein. Könnt ihr mal Applaus machen für diesen 50-Euro-Schein? Rastet mal aus. Großartiger 50-Euro-Schein. Du bist der Schönste unter allen Euroscheinen. Und jetzt machen wir das Gegenteil. Lass mal richtig ausbuhen, ja? Mach mal richtig so. Pui, buh, los. Ja, du bist so dumm, du dämlicher 50 Euro. Ich gib's dir, ich verknitter ihn noch, ja? Ich zerknitter ihn noch, ich stampfe hier noch drauf. Und die Frage ist ja jetzt, wie viel wert ist dieser Schein? Als wir vorhin gejubelt haben, war er dann mehr wert? Als wir ihn ausgebuht haben, war er weniger wert? Und genau so, liebe Freunde, ich weiß, das Bild ist so cheesy und einfach, aber es ist einfach großartig. Genau so ist es bei Gott. Psalm 49, Vers 9, da heißt es folgendes. Denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt wäre zu wenig. Wow, das ist Gottes Bewertung. Es gibt keine. Gott sagt, alles Gold der Welt bildet nicht ab, wie wertvoll ein Mensch ist in meinen Augen. Weil du so toll bist, nein. Wer definiert deinen Wert? Wer definiert oder was definiert einen Wert? Immer der Preis, den eine andere Person ist, zu bezahlen. Gott war bereit, für dich seinen eigenen Sohn, sein eigenes Leben zu geben. Das ist dein Wert. Reicht das nicht? Ich finde, das reicht mehr als genug. Um was geht's also, liebe Freunde? Ich glaube, Gott lädt uns ein, mit unserem wie auch immer gefüllten Glas zu sagen, ich tauche ein, ich bin in Christus. Und in Christus ist Christus in mir. Dieses Glas ist im Wasser des Aquariums, aber das Wasser ist auch im Glas, stimmt's? Und Jesus sagt, so wie ich mit meinem Vater eins bin, so lade ich dich ein, mit mir eins zu sein. Und wenn diese Gläser in Jesus Christus sind, sind wir ganz. Und wenn wir ganz sind und vollständig sind, sind wir nicht mehr abhängig vom Applaus der Umgebung. Wir sind nicht mehr abhängig von der Karriere. Wir sind nicht mehr abhängig von deinem Beziehungsstatus. Du bist nicht mehr abhängig, ob deine Kinder dich mögen als Eltern oder nicht. Du bist in Christus und Christus ist in dir. Und das ist die Grundlage von aller Beziehungsfähigkeit, liebe Freunde. Damit beginnt jede gesunde Beziehung. Und jede toxische Beziehung und jedes Beziehungsproblem ist im Kern immer ein Identitätsproblem. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir lernen, als allererstes unsere Beziehung zum himmlischen Vater zu pflegen, seine Gegenwart zu suchen, unseren Wert bei ihm abzuholen. Wenn wir das tun, sind wir frei. Der Blick geht weg von uns. Wir sehen die Gegenüber. Wir sind ready zum Dienen. Wir sind ready zum Geben. Warum? Weil wir frei sind. Weil wir frei sind. Wir schauen jetzt ein Spoken Word von Chanel. Ganz, ganz kraftvolle Worte. Und anschließend werden wir gemeinsam als Abschluss das Abendmahl einnehmen.
Dieses Leben hier auf Erden ist gezeichnet von Sonnenstrahlen, Regen und Scherben. Bei manchen scheint alles rund zu laufen und irgendwie so viel leichter zu sein. Doch vielleicht ist das auch nur deine vernebelte Sicht, alles bloßer Schein. Vielleicht denkst du, alles ist ungerecht verteilt. Die einen sterben, andere werden geheilt. Die einen bekommen alles, was sie wollen und du kannst nur mit den Augen rollen. Betest immer wieder für deine Themen, fragst dich, wann wird er dir das Ersehnte geben? Versuchst dich irgendwie an deine Wünsche zu klammern und beständig auf der Suche nach Zufriedenheit. Aber immer, wenn du mal Lichtblicke hast, kommen die Wolken wieder, diese Dunkelheit. Du magst dein Leben kontrollieren, viel dazu gewinnen, aber nichts verlieren. Vielleicht hoffst du, dass ein Wunder geschieht, dass ein Licht durch die Wolken bricht und dich in Wärme hüllt und dich erfüllt. Und dass sich das Leben so viel leichter anfühlt und nicht immer wieder etwas in dir rumwühlt. Die beklemmenden Wolken, die dich umgeben, hindern dich daran, Gott trotz allem zu erheben. Wie wäre es, wenn du schon mit dem ersten Augenschlag am Morgen nicht direkt auf deine Sorgen, sondern erstmal deinen Blick nach oben lenkst und kurz den Dingen Bedeutung schenkst, für die du trotz allem dankbar sein kannst. Wo Schatten im Leben dir neue Stärke geben, wo Stürme toben und Winde wehen, aber Menschen mit dir gehen. Wo negative Gedanken schleifen, aber Gottes Hände immer wieder nach dir greifen. Ich möchte Licht sein. Ich möchte dienen. Ich möchte ermutigen und von Herzen lieben. Ich möchte erleben, wie mein Vater mich zu seiner Ehre nutzt, mich als Werkzeug nimmt, mit mir ein neues Lied anstimmt. Möchte Menschen zu ihm ziehen, die täglich versuchen, aus ihrem Leben zu fliehen. Denn ohne Hoffnung ist das Leben noch hoffnungsloser und leerer. Und all die Dinge, die bedrücken, wiegen umso schwerer. Ich glaube fest daran, dass Gott Veränderung schenken kann. Ich glaube, dass dir manchmal vielleicht gar nicht bewusst ist, wie kostbar du in seinen Augen bist. Wie einzigartig er dich geschaffen hat und dass du etwas in dir trägst, womit du ihm nachfolgend auch andere prägst. Du bist keine Niete unter vielen. Du kannst ihm dienen. Du darfst daran festhalten, dass egal wie tief manche Täler sind oder wie stark Winde um dich toben, es immer noch Gründe gibt, ihn zu erheben und ihn zu loben. Denn er kann aus Sonnenstrahlen und Regenwolken bunte Farben an den Himmel malen. Er macht aus harten Herzen weiche Schalen. Er kann aus Scherben neue Formen bauen. Seine Basis ist Vertrauen. Er nimmt dich mit auf seine eigene Reise mit dir und wartet nur, dass du sagst, Gott, ich bin hier und ich vertraue dir. Du kennst meinen Weg, der nicht immer einfach ist, aber du bist auch der, der mich in der Flut meiner Gedanken nicht vergisst, sondern Dämme mit mir baut und von oben auf die Lage schaut, der mit mir durchs Leben wandelt und immer in seiner Liebe handelt. Ja, ich möchte Licht sein und deiner verletzten Seele eine Stimme geben und mit dir trotz allem Gott erheben und ihm die Ehre geben.